Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wunderschönen guten Morgen zurück. Der liebe Falk ist wieder bei uns. Hallo.
Hallo, lieber Lars. Hallo, ihr Lieben.
Ach, schön, die vertraute Stimme zu hören.
Ja, so ein bisschen sorry. So ein bisschen werde ich es vermissen, euch zuzuhören. Das war auch schön. Aber wir haben schon gesagt, wir halten den Micha immer in der Nähe. Das hat sich gut angefühlt und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, obwohl ich es ja gar nicht war, die waren auch total gut. Ja, danke, lieber Lars und ihr Lieben, danke, dass ihr das so gut angenommen habt. Vielleicht ein kleiner Disclaimer am Anfang. Ich habe mich selber in der Aufnahme noch nicht gehört. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr hört, dass ich zumindest temporär sprachbehindert bin. Ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Bis Dezember nicht mehr podcasten, aus Scham, oder so jetzt sowohl in den Podcast als auch da draußen in die Welt zu steigen. Mir fehlen vorne und an der Seite und an allen möglichen Stellen durch die Größe der OP, die ist größer geworden als geplant. 6 Zähne, 2 Brücken und es gibt riesige Narben, die bis Dezember ausheilen müssen. Das heißt, ich klinge ein bisschen komisch, im tieferen Gespräch sehe ich wahrscheinlich auch ein bisschen komisch aus. Meine Frau sagte relativ schnell, du wärst nicht Falk, wenn du es nicht trotzdem machen würdest. Mhm. Ist ja irgendwie auch der Wunsch einer Message, weil ich habe festgestellt, dass jeder, dem ich gesagt habe, wir machen das trotzdem weiter, völlig erstaunt war, weil diejenigen sich das nicht vorstellen konnten, das selber zu tun, aus Schamgründen und so. Und da habe ich irgendwie dann nochmal eine Bestärkung drin gesehen, weil ich arbeite ja nur auch sicherlich auf einer ganz anderen Ebene mit Menschen mit Behinderungen und ich habe jetzt in den letzten Wochen stark festgestellt, dass du auch mit so ein bisschen Sprachfehler und so ein bisschen Zahnlücke eine ganz andere Behandlung erfährst von Menschen. Das ist richtig krass. Also das, Wahnsinn. Mhm. Und somit habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen gerade im Wind zu stehen und denjenigen, die vielleicht immer so eine Zahnlücke haben, die vielleicht ein größeres Problem mit ihren Zähnen haben, oder ich meine, bei mir war das Problem ja mehr im Kieferknochen, bzw. im Gesichtsknochen, die vielleicht auf einer ähnlichen Ebene ein Problem haben oder nach einem Unfall irgendwie ein Problem haben, dass ich so ein bisschen auch an die denke und versuche zu zeigen, dass es geht, dass der Alltag geht und dass auch sowas Audiobezogenes wie der Podcast geht, obwohl man vielleicht ein bisschen komisch klingt. Ich höre das gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht. So die S-Laute und so, das heißt ein bisschen nuscheliger.
Ja, also einfach, weil du die Laute ja da vorne bildest und wenn da halt quasi auch kein Zahn da ist, dann ist die Lautbildung
ja schon noch, anders. Aber nicht an der richtigen Stelle.
Ja, aber das, was du sagst, ist ja schon die Frage, wie man auch zu sich steht, wie man quasi, wie gefestigt man ist, ob man sich da jetzt irgendwie eine Platte macht, was denken jetzt die anderen und das kann ich doch nicht machen, weil ich jetzt Erwartungen nicht erfülle oder weil die mich komisch angucken oder so. Oder ob man für sich sagt, ich bin jetzt, wie ich bin. So, ich mache das jetzt aus den und den Gründen und es ist nett, wenn ihr das komisch findet, aber das ist mir in dem Moment egal.
Ja.
Weil ich denke an mich, ich denke quasi an meine Gesundheit und da muss das jetzt einfach sein und kommt damit klar und gutes. So, und finde ich eigentlich super.
Also weil es mich nicht so geschmerzt hat von der Idee her, denke ich noch mehr an andere, weil da einfach aus den Rückmeldungen heraus mir klar geworden ist, wie viele Menschen mit sowas ein Problem haben. Ich meine, ich merke jetzt jeden Tag, dass es noch mal ein bisschen besser wird und ich kann mir vorstellen, muss ich jetzt noch aufpassen, wir machen jetzt diese eine Sendung und dann machen wir noch mal eine halbe und irgendwie muss alles ein bisschen langsamer und weniger sein, aber das wird bestimmt noch besser werden. Aber der Hauptfokus liegt tatsächlich inzwischen in der Botschaft, weil natürlich weiß ich auch, dass es Menschen gibt, die sagen, nach dem Schlaganfall gehörst du nicht ins Fernsehen, da gab es ja zum Mal diese Dame, oh, wie hieß sie noch, die hat dann nachher die Lottozahlen gemacht und dann nachher auch wieder Nachrichten und so. Die hatte einen Apoplex, einen starken Schlaganfall und hat dann mit verlangsamter Stimme irgendwie sich da wieder reingefunden und das sind so Dinge, da gab es ja einige Schauspieler, auch Comedians, die das gemacht haben und ich weiß, dass es Stimmen gibt, die sagen, pass mal auf, mein Freund, ich will dir einen Podcast hören und nicht deinen Genuschel. Wird es geben, Aber genau deswegen gibt es genug Leute, denen es auch richtig scheiße geht, die, wenn sie eine Pommes bestellen, sich kaum trauen, was zu sagen. Und ja, für die und ähnliche mache ich das jetzt mal. Und wir werden sehen, wo die Reise hinführt. Ich könnte mir Übergangsprothesen einsetzen lassen. Da drin liegt aber eine relativ große Gefahr, was die Beständigkeit hier in den OP, also hier sich zu lange medizinisch werden, aber ich habe halt aus den Hüftknochen relativ viel Material entnommen bekommen, welches oben im Gesichtsknochen wieder eingesetzt wurde, und das ist ein Knochenmehl, das ist am Anfang ganz, ganz weich und das braucht ein halbes Jahr zum Anwachsen. Und auf der großen Fläche, von der wir jetzt reden, ist es alles noch ein bisschen filigraner so, und deswegen viel filigraner größer als geplant, wäre das mit einer Übergangsprothese, je nachdem, wen du fragst, zumindest leicht risikobehaftet. Und warum soll ich auch nur ein leichtes Risiko eingehen? Den Scheiß, genau, den wir die letzten 3 Wochen hatten, das möchte ich einfach nicht nochmal erleben. Das war für Erwachsene. So.
Wollte ich gerade sagen, so eine Art Neuanfang.
Genau, passt da irgendwie zu unserem Thema heute. Genau, der Lars möchte mit mir über das Alter reden. Mit dem zahnlosen alten Mann, weißt du, im Januar. Vermutlich im Januar oder im Dezember oder so, dann wieder irgendwie mit irgendwelchen Implantaten ausgerüstet, aussieht wie neu. Aber bis dahin ist natürlich äußerst witzig, wenn der Lars mir kommt mit, lass mal über das Alter reden. Und ich bin sehr gespannt, wie wir das in die Fotografie gepopelt kriegen. Aber hilf uns mal da rein, Lars. Was war denn da deine Idee?
Na, also der Auslöser war ja quasi die Story, die ich letztens bei dir gesehen habe. Nur, dass es da nicht um die 40er ging wie in der Story, sondern aktuell bei mir ja noch ein bisschen weiter. Hab ja gerade so einen Punkt überschritten, sage ich jetzt mal ganz frech, wo man dann doch denkt, oh Gott, so alt. Also ein bisschen komisch schon irgendwie das jetzt so.
Du wolltest damit sagen, du bist gerade 50 geworden.
Das hat das dann doch ausgesprochen, also ja.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich. By the way, das war gestern, Dankeschön. Liebe Leute. Ihr dürft dem Lars, wenn ihr es noch nicht getan habt, gratulieren.
Ja, und ich habe dann nämlich so an die 40 gedacht und dachte,
lass uns doch die Story mal vorlesen, damit die Leute wissen, wovon wir reden.
Die 40 war deutlich schwerer als die 50, aber genau. Mhm. Und da kam dann die Story ins Spiel, die du letztens bei Instagram gepostet hast. Und da ging es nämlich, die 40er sind kein Neuanfang, aber oft ein Wendepunkt. Und es waren ja irgendwie 4 oder 5 Slides, die man da rüberschieben kann. Ich lese die jetzt mal so nacheinander vor. Also die 40er sind kein Neuanfang, aber oft ein Wendepunkt. Psychologisch gesehen ist die Lebensmitte kein Neubeginn, sondern ein kritischer Übergang. Carl Gustav Jung sprach vom individuellen Erwachen, einem Moment, in dem wir beginnen, die Frage zu stellen, die wir vorher verdrängt haben. In den 40ern beginnen viele Menschen zu spüren. Das Leben ist endlich, nicht theoretisch, sondern spürbar. Was früher als später galt, ist jetzt. Was wir aufgeschoben haben, fehlt. Was wir gelebt haben, war oft für andere, nicht für uns selbst. Man wechselt vom Selbstaufbau, Karriere, Familie, Stabilität zur Selbsterkenntnis. Wer bin ich ohne Rollen? Was erfüllt mich jenseits von sollte und müsste? Was will ich wirklich vom Leben und von mir? Das macht die 40er nicht zu einem Neuanfang im klassischen Sinn. Man kann nicht einfach auf Reset drücken. Aber sie sind ein Wendepunkt, ein psychologisch tiefes Innehalten zwischen gestern und morgen. Und für manche kommt er leise, für andere mit Wucht, als Trennung, Krankheit, Burnout oder innere Leere. Doch in fast allen Fällen bringt er die gleiche Einladung, weg von der Anpassung hin zur Authentizität.
Das klang jetzt total traurig, ich mag das total. Also ich erlebe das fröhlicher, als du das jetzt gerade vorgelesen hast. Ich bin gespannt, wie wir da in die Fotografie kommen. Ich bin super gespannt, wie wir da in die Fotografie kommen. Der Vollständigkeit halber, das ist nicht von mir, sondern von Judith Kantor-Psychologie bei Instagram.
Ja.
Habe ich geteilt, nicht weil ich da große fotografische Ideen hatte, sondern weil das... Aber auch nur zum Teil, by the way. Ne? Das braucht eigentlich wieder eine Flasche Wein und einen ganzen Abend. Schön zusammenfasst, was alles so passiert. Aber ich möchte diese dann doch etwas enge Schublade gar nicht zulassen. Weil ich glaube, dass es auf deine 50 genauso zutrifft. Und ich glaube aber auch, dass es uns dennoch nicht loslöst von unserer 20, aber auch von der 20 der heutigen Leute. Also da steckt viel mehr Verbindung drin, als das heute häufig dargestellt wird. Also ich habe es gepostet, um so ein bisschen... auch mit den Reaktionen zu spielen. Und ein Teil davon, oder einem Teil davon möchte ich auch widersprechen, weil ich kein großer Freund davon bin, dass wir irgendwann in der Gesellschaft gerade wieder sehr große Altersgrenzen untereinander aufbauen. hier jetzt so, ich bin 47 geworden, du bist jetzt 50 geworden, das ist keine Grenze, aber ich bin mein Leben lang gewohnt gewesen, auch mit 25 schon, dass ich mit einem ganz, ganz, ganz jungen Menschen irgendwie rumhänge und mit einer Flasche Bier auf dem Spielplatz oder am Ufer eines Sees oder so einen schönen Abend habe, wie auch mit einem 75-jährigen Menschen, und hatte niemals den Gedanken von Altersunterschied, Grenzen und so im Kopf. Und seit ein paar Jahren sind wir wieder sehr in so, weiß ich auch nicht, in so, sitzen wir alle in so Schubladen, die so mit dem Alter zu tun haben. Und das irritiert mich zutiefst. Also das ist
ehrlich?
Ganz wilde. Ja, schon. Okay. Dass ein 20-Jähriger sich wundert, warum der 30- oder 40-Jährige ihn anquatscht. Dass ein 70-Jähriger dann mit die jungen Leute kommt. Wobei da ist es noch nicht so intensiv. Nach unten vor allen Dingen. Also die jungen Leute kapseln sich ein bisschen mehr in ihre Altersgruppe ab und haben ja auch häufig, das ist alles nicht immer so, ne, aber haben häufig auch einen Fingerzeig auf die ältere Generation und so. Sind neulich lange Diskussionen über dieses Thema alter weißer Mann und so. Ich will damit einfach nur sagen, dass ich die 40er eigentlich so gar nicht nehmen möchte, sondern das ist einfach ein Teil im Leben. Manchen kommt er mit 30, anderen mit 60.
Ja, aber das, was da in der Story drinsteht, so dieses, man wird jetzt älter und man wird sich so dieses Alter, diesen Alters auch bewusst. Ja, das steckt da ja schon drin. Ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so mit 20, 30, ja, ich war halt noch jung, da warst du halt 30, mein Gott, weißt du, dann denkst du nicht drüber nach. So, das Leben ist halt gerade cool und irgendwie alles ganz cool. Mit 33 hatte ich damals das Fotostudio gegründet, quasi. Und egal. Jedenfalls, die 40 war dann schon komisch, weil mit 40 habe ich dann sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen. Mit 40 habe ich aufgehört, beruflich zu fotografieren. Mit 40 habe ich quasi eigentlich, ja, nicht nur beruflich, ich habe dann wirklich aufgehört zu fotografieren. Irgendwie, weil alles ganz merkwürdig. Mit 40 habe ich mich entschieden zu heiraten. Mit 40 habe ich meinen Beruf quasi gewechselt. Also die 40 war eine Zahl oder eine Jahreszahl, wo sehr viel passiert ist. So im Sinne von, was mache ich hier? Für wen mache ich das? Mache ich das für mich? Mache ich das für andere? Was will ich eigentlich? Ist das, was ich tue, obwohl es Spaß macht, ist das zukunftsfähig? Also das sind ja so Dinge, die dann irgendwann zum Tragen kamen. Und das war halt mit 30, 35 nicht der Fall. Und wenn ich jetzt so fotografisch überlege, weil du meintest, wie kommen wir da jetzt fotografisch hin? Also das, was in der Story drinsteht, ist ja quasi auch so dieses das veränderte Wahrnehmen auch deiner Umwelt. So, was fotografiere ich denn eigentlich? Renne ich in irgendwelchen Trends hinterher? Will ich irgendwie besser sein als die anderen? Oder finde ich dann doch Motive, die näher am Leben sind? Also du hast ja jetzt meine Entwicklung hin zur kontemplativen Fotografie, zur Alltagsfotografie, hast du ja eigentlich hautnah miterlebt. Und das ist ja auch so eine Folge dieser ganzen Phase gewesen. So, was passiert um mich herum, was verändert sich, was will ich eigentlich so? Und also ich glaube schon, dass da für mich zumindest fotografisch ziemlich viel drin steckt in dieser Lebenssituation, in der man gerade ist. So, und ich glaube schon, dass es dann dem einen oder der anderen auch also ähnlich geht, ohne das jetzt vielleicht bewusst wahrzunehmen. Um dann hinterher erst festzustellen, ja Mensch, guck mal, das war die und die Phase, da hast du halt irgendwie einen Job geändert, da ist das und das passiert und plötzlich hast du auch anders fotografiert, weil einfach dann in dem Moment andere Dinge für dich wichtig waren, weil alle andere Dinge relevant waren, weil der Fokus einfach ein anderer war. Und von daher fand ich das jetzt gar nicht so abwegig, in die Richtung mal zu gucken.
Ich wollte damit nicht sagen, dass es abwegig ist, ich habe nur gespannt darauf gewartet, aber das stimmt schon. Fotografie sollte sich, ist ja wieder eine Erwartung, die mir gar nicht zusteht, aber Fotografie steht ja theoretisch unter einer fortwährenden Veränderung, wenn wir sie an unserem Leben orientieren, theoretisch. Für mich ist Fotografie ein Teil der Entwicklung, für mich ist Fotografie ein Teil auch irgendwie Coaching-Werkzeug und so. Ich weiß aber auch, dass wir Hörerinnen und Hörer haben und User der Foto-Community und auch da draußen, unabhängig von den ganzen Netzwerken, Menschen haben, die uns zuhören, die Fotografie als technisches Hobby betreiben und immer schon sich auf Punkt X fokussiert haben und das auch irgendwie so halten. Das ist total okay, aber ganz viele Menschen haben, manchmal auch ohne es zu merken oder ohne es bewusst zu tun, so ein Anteil von sich da drin. Der ist ja auch oft zitiert, dass man mit einem Porträt viel mehr über sich selbst als über das Model sagt und so weiter. Da gibt es ganz viele Zitate, die dazu auch passen. Und klar, ne, mit 20, ich zitiere das hier oft, haben wir noch, oder zwischen 15 und 25, unser Liebeskummer an die damals noch beschlagene Scheibe irgendwie gemalt. Dank Dreifachverglasung gibt es das nicht mehr, aber da waren unsere Fotos sehr emotional und häufig irgendwie Selfies mit irgendwelchen Post-its im Gesicht. Und ich erinnere mich da an die wildesten Fotos in der FC, die auf jeden Fall mit dieser Zeit zusammen hingen. Stecken mir bis heute noch in den Knochen, im positivsten aller Sinne. Und manchmal kommt das auch wieder hoch, weil wir sind ja zwar durch all diese Phasen durchgelaufen, aber wir sind ja nicht komplett, also klar sind wir irgendwie wer anders im weitesten Sinne oder haben uns weiterentwickelt, aber trotzdem ist das ein Teil von uns. Ich mag das aber schon, wenn wir uns weiterentwickeln. Also ich feiere sehr zum Beispiel deine Entwicklung. Ich feiere sie sehr und du bist dabei geblieben. Ganz am Anfang, als du so angefangen hast, dieses ganze kontemplative Alltagsding so mitzunehmen, fand ich es hochspannend, wo ich so dachte, was macht der da eigentlich gerade? Also manchmal gab es wirklich so Dinge, das dürfst du von meinen Fotos auch sagen, das ist gar nicht böse gemeint, aber manchmal gab es so Bilder, wo ich dachte, das ist hochspannend, was beim Lars da gerade passiert, von wirklich so Lichtkunst, wie hast du es immer gesagt, skulpturaler Akt und von auf der Bühne gestanden und so und dann kamen da Kaffeetassen und so und am Anfang aber auf der Suche, das hat man noch gemerkt und inzwischen, wenn ich deine 365 Stories zum Beispiel anschaue, deine Bilder in der Foto-Community, wenn du mir was schickst, du hast übrigens gar nicht so weit weg von der Lüdi, wo du mir vor ein paar Sendungen noch gesagt hast, ich weiß gar nicht, wie die das macht. Kannst dich erinnern mit den Beeren
ja,
und so.
Ja.
Viele deiner Bilder sind nah dran und kommen inzwischen in diese spürbare Fotografie. Eine mega geile Entwicklung. Und das feiere ich sehr und ich glaube, das ist der einzige Punkt, den wir da so richtig tief aus fotografischer Sicht draufziehen können. Diese Frage, wollen wir uns mit unserer Veränderung im Leben in der Fotografie weiterentwickeln? Weil was uns, also ich habe neulich mit Matsubi diskutiert und da hieß es dann, das ist voll der NPC. Ich bin halt über 40 und kannte diesen Non-Playing Character, also dieses, ist das ein Schimpfwort eigentlich? Also ich kannte das nicht irgendwie.
Ja.
Und so, und ich sprach von Gelassenheit und fand das Wort NPC ganz cool, habe ich mich mit identifiziert, weil ich in dieser Streitigkeit, die da vor mir lag, einfach keinen Bock hatte, irgendeine Rolle zu spielen. Ich Non-Playing Character, ich wollte in dieser Rolle nichts damit zu tun haben, weil die können sich über so eine Scheiße streiten. Ich werde über sowas keinen Streit mehr miterleben und auch nicht mehr in mich einsetzen oder so, sondern wenn du gar nichts tun kannst oder nach meiner Auffassung in diesem Moment ein Streit verhinderbar wäre oder unnötig ist, dann spiele ich da halt nicht mehr mit. Das heißt, es kommt so eine manchmal unterschiedlich geartete, aber Gelassenheit ins Leben bei den meisten Menschen und bei denen, die im Frust leben, halt nicht. Und natürlich ist die Fotografie ein schönes Transportmittel, um damit eine gewisse Identifikation zu finden. Also es gibt, guckt ihr unsere User an, Userinnen und User. Und wir scannen mal ganz privat, ohne dass wir uns die Namen merken und so, von dem 40. bis zum 70. Lebensjahr so die Leute durch. Und dann gibt es die, wie du bist jetzt noch nicht in der 70, mir ist das total bewusst, ne? Aber da gibt es die, die wie du immer mal was ausprobieren, die authentischer werden, die sich mehr sich selbst annähern, die ein bisschen ruhiger werden, wo du einfach Veränderungen siehst, die einfach auch schön anzusehen sind. Weil sie halt, wir hatten einige davon im Editor's Choice, die auch sich sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt haben und so. Und es gibt die, die den Stiefel durchziehen, den sie in ihrer fotografisch aktivsten Zeit gemacht haben. Und mit Teufel komm raus, und das ist übrigens einer der Gründe, warum ich immer so ein bisschen Witzchen darüber mache, nur auf die blaue Stunde gehen, auf HDR gehen, wo das heute nicht mehr so nötig ist und so weiter und so fort. Und dann Dinge tun, ganz, ganz strikt, ohne sich zu verändern. Das ist, wenn man das mag, als technisches Hobby, total okay, verstehe mich nicht falsch. Aber es gibt natürlich die, die sich mit ihren ganzen Lebensveränderungen überhaupt nicht auseinandersetzen und das dann so durchprügeln. Und ich persönlich mag sowohl im Alltagsleben als auch fotografisch eher die, die sich verändern und so ein bisschen ja immer mehr finden halt.
Hm. Aber ich glaube, so ein, weiß ich nicht, so eine gewisse Konstanz ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Also ich kenne schon Menschen, die haben sich gefunden quasi, die sind mit dem, was sie haben, sehr zufrieden über einen sehr, sehr langen Zeitraum schon. Also ich glaube schon, dass das dann auch eine gewisse Stabilität auch ist und eine gewisse Zufriedenheit mit dem, was man hat. Und das heißt ja nicht, dass man da nicht hin und her ausprobiert.
Das ist gut, dass du das sagst. Ich meine damit nicht, dass jeder, der sich nicht verändert, irgendwie ein Depp ist oder so. Ne? Das ist jetzt schon wieder so ein ganz gefährliches Ding, wo ich nachher auf die Mütze bekomme. Danke dafür. Nein, so meine ich das nicht. Ich meinte, die paar Leute, die uns aber immer mal wieder im Internet begegnen, die das andere wegcanceln, die Veränderung nicht annehmen, aber auch für andere nicht wollen, die so eine leicht passiv-aggressive Art dabei haben und so, das sind nicht so wenige. Und auf die habe ich jetzt so ein bisschen gezielt. Mhm. Die, man sagt ja auch die Ewiggestrigen. Die vom Tesla stehen und schimpfen, also mein guter Tesla ist jetzt auch politisch gerade ein Problem, aber die vor einem Elektroauto stehen und sich darüber aufregen und die vor einem SUV stehen und sich darüber aufregen und die vor irgendeiner neuen Entwicklung darüber, sich darüber aufregen und alles ist immer schlimm und so. Das ist halt so nicht anerkennen der Veränderung im Leben. Und diese Veränderung aber anzunehmen, wie wir es in der Story hatten, ist auch fotografisch ein total schönes Geschenk, besonders mit dem Schlusssatz, diesem hin zur Authentizität und zu dem, was man mag. Weißt du, einfach auch sich vielleicht eingestehen, dass man entweder viel mehr in die Ruhe kommt oder auch es nochmal wissen will und nochmal ein bisschen wilder wird gerade, aber sich einfach nochmal so ein bisschen von innen nach außen anzuschauen und die Fotografie in der Richtung auch zu bewegen. Also ich meine nicht jeder, der was gefunden hat und das auch genießt, ist jetzt ja irgendwie ein Depp. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Ein Depp ist niemand, aber ich feiere halt immer das Anerkennen oder Verbinden von Fotografie und dem eigenen Sein.
Aber weil du gerade gesagt hast, irgendwie dieses sich selber annähern oder irgendwie zu sich selber finden mit den Fotos, die man, doch lieber das eigene Ich wahrnehmen, keine Ahnung. So ähnlich hat es das vorhin, glaube ich, gesagt. Ich frage mich jetzt manchmal, gerade bei diesem 360-Tage-Projekt, wenn ich dann irgendwie so ein bisschen Fotos mache, wo ich dann zum Teil auch unsicher bin, was mache ich heute für ein Foto? Ist das jetzt ein Foto des Tages? Irgendwie komme ich nicht so richtig klar, ich finde kein Motiv. So, ach, jetzt muss ich auf Zwang irgendwas suchen, so. Und dann so dieses, ist das Foto, was ich jetzt gemacht habe, ist das wirklich ich oder mache ich das nur aus Verlegenheit, weil ich jetzt dieses Projekt habe? So, also das ist dann schon für mich so die Frage, warum fotografiere ich gerade so, wie ich fotografiere? Bin ich das? Oder versuche ich irgendwie in eine Richtung zu gehen, ohne, Also bin ich's oder mache ich es jetzt nur, weil wir irgendwie so eine Aufgabe haben und weil das Thema irgendwie spannend ist und ich da jetzt versuche reinzukommen?
Naja, aber das machst du ja du. Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit der Kleidung. Ich habe jetzt die Tage Matthias, liebe Grüße, mit einem Freund telefoniert auch, ja, diskutiert. Im Rahmen meiner Möglichkeiten gerade zu diskutieren. Ich merke schon, das wird gerade ein bisschen schwierig, aber wie viel Kleidung und solche Dinge ausmachen. Ich warte auf einen Tattoo-Termin zum Beispiel. Aber ich bekomme nicht mehr Ausstrahlung oder bin ich authentischer oder weniger authentisch mit dem Tattoo. Ich glaube, dass Tattoos, Kleidung und so weiter alleine gar nichts machen. Es geht immer um dieses, wir können uns damit verbinden. Und wenn du diese Verbindung spinnen kannst, ich glaube, dann wird es zu deinem. Und wenn du ein Tattoo hast, was dir aus der Seele brüllt, was irgendwie eine Bedeutung für dich hat oder was dich sehr schmückt. Du bist ein Blumenfan, hast einen Blumenranken. Also es muss nicht super tief sein, aber wenn du das magst, wenn du Kleidung anziehst, die dir irgendwie gut tut, dann kann das im Gesamten dich zufriedener machen in der Fotografie. Aber nicht, das ist nicht der Grund, sondern das muss eine Gesamtverbindung sein. Das ist ein Aspekt von ganz vielen. Und ich glaube, dass das in der Fotografie ähnlich ist, dass du eine Authentizität erfährst, wenn du einfach deinen eigenen Blick zulässt. Und da musst du nicht suchen, gehe ich jetzt auf die Knie oder mache ich jetzt die Perspektive immer von unten oder von oben, sondern wirklich ganz authentisch. Nicht überlegen, was ist jetzt bei Instagram am meisten gehypt, muss ich jetzt bei jedem Video erstmal am Ende die Hand davor nehmen, dann wieder wegnehmen, dann bin ich woanders und so, muss ich diese ganzen kleinen Tricks nachbauen, suche ich mir eigene oder bin ich mir vielleicht auch genug und laber da mal rein und guck mal, ob ich mit meiner Art zu sein auch funktioniere. Denn viele Leute mit ganz viel Ausstrahlung übermalen mit diesen ganzen Tricks, die ja mitunter auch gut funktionieren. Motion Cuts heißt das, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen out, genau. Aber es gibt Motion Cuts, es gibt diese blinde, dass du das Objektiv zuhältst, dann bist du plötzlich an einem anderen Ort und all diese Dinge übermalen häufig Charakteren. Und ich glaube, in der Fotografie, wenn wir jetzt, habt ihr auch wieder drüber geredet, total cool, der Michael und du, wenn wir jetzt zu dritt mal ein 60-Minuten-Projekt machen würden, dann ist es ja nicht authentisch, nur weil du was machst, was du sonst nicht fotografiert hättest, weil das fotografierst ja du. Und über den Verlauf von so einem Projekt, wenn jetzt, stell dir kurz, also nur, das kriegen wir aufgrund der Entfernung nicht hin, aber stell dir vor, wir würden dich jetzt voll mit ins Projekt nehmen und der Michael, der Lars und der Falk würden immer zusammen losfahren und Podcast begleitet eine Stunde fotografieren gehen und nachher über die Ergebnisse sprechen, dann würde nach einer Woche, nach einem Jahr, nach einem Monat, nach einem Jahr, nach zwei Jahren wahrscheinlich jedem der Zuhörerinnen und Zuhörer und derer, die die Bilder anschauen, klar werden, okay, das ist typisch Lars, wie er damit umgeht, das ist typisch Michael, wie er damit umgeht und das ist typisch Falk, wie er damit umgeht. Und das ist das Ding, glaube ich. Das lässt dich aber nicht lehren. Das ist ja der Witz dabei. Das musst du halt finden, ne? Indem du nicht in die Trickkiste greifst oder nicht nur in die Trickkiste greifst, sondern mal so in dich selber hörst, so was, wie würde ich das denn jetzt machen? Was gefällt mir denn hier besonders? Was inspiriert mich? Welche Bildbände habe ich gesehen? Wie würde ich es gerne machen? So.
Ja, ich merke schon, dass da jetzt auch im Vergleich zu früher, so was weiß ich, mit 20, 30, also eine andere Überlegung dahinter stehen, hinter so einem Foto. So, ich meine, klar, man lernt dazu und Dinge werden wichtig, Dinge werden unwichtig. Es ist nicht mehr relevant oder nicht mehr wirklich relevant, vor irgendjemandem anderen zu bestehen oder irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Fotostudio, ich stehe auf der Fotokina-Bühne, ich habe drei Bücher geschrieben, jetzt muss ich irgendwas abliefern. Ja, das ist ja auch so ein Erfolgsding am Anfang gewesen. Alle gucken, alle machen, alle fragen und so. Und da richtet, also habe ich mich zumindest ja schon danach gerichtet, in gewisser Weise, was ich dann produziere und was ich dann von mir gebe. Und da ging es weniger darum, was der Lars ist und was der Lars quasi denkt oder was er irgendwie, ja, also das war irgendwie so ein Öffentlichkeitsding.
Mhm. Und seit das weg ist. Das ganze Leben ist ja lange so ein Öffentlichkeitsding, glaube ich, ne?
Genau.
Spätestens mit der Foto-Community, mit Instagram und so.
Ja, aber das war da halt nochmal ein bisschen stärker, weil halt auch die realen Kontakte kamen und nicht bloß das Virtuelle. Mhm. Und seit das alles weg war, also seit diesem Stichjahr 40 und das mit einmal weg war, habe ich ja ganz lange gar nicht fotografiert. Einfach weil dieses, weiß ich nicht, es war mir alles zu viel, wie auch immer. Und dann habe ich aber auf eine andere Art und Weise angefangen zu fotografieren und habe das in dem Fall halt wirklich für mich gemacht. Und nicht für andere. Und ich war nicht in so einem Netzwerk drin, wo ich dachte, jetzt haben die das gemacht, jetzt müssen wir das auch mal probieren und so. Und sondern es war eher so ein, Lars macht jetzt Fotos. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, einfach auch durch den Podcast damals, Fotografie tut gut mit dir und so diese ganze Geschichte, Wabi-Sabi, kontemplativ, was machen die für Fotos? Irgendwie ist es cool, aber was zum Henker machen die da? Warum fotografieren die sowas? Und sich dann damit zu befassen und dann selber zu merken, okay, ich bin jetzt selber an einem Punkt, wo ich das irgendwie spannend finde. Ich bin jetzt irgendwie an einem Punkt, wo ich auch den Sinn dahinter verstehe, den ich halt vorher nicht verstanden habe, weil ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, zu jung war, zu tief in irgendwelchen Abhängigkeiten drin, zu tief in irgendwelchen, weiß ich nicht, Netzwerken, was auch immer, wo man das halt so macht und halt nicht anders. Und wenn du das anders machst, wurdest du belächelt. Ja, irgendwie, also ich habe schon das Gefühl, dass das auch sehr viel mit dem Alter zu tun hat, dann auch. Hast du ein Kind, hast du kein Kind? Was ist dann wichtig? Was sind dann für Momente irgendwie relevant? Was sind dann für Motive wieder relevant, wo du wieder sagst, Mensch, das ist jetzt nichts, was du inszeniert hast, was technisch perfekt fotografiert ist, was irgendwie irgendwo ganz richtig cool ankommt, sondern du hast dann einfach den Moment für dich mit deinem Kind, mit deiner Familie, wie auch immer, und das fotografierst du und dann merkst du, aha, das sind jetzt die Momente, die wirklich relevant sind. Auf die es drauf ankommt. Nicht der ganze andere Kram, den du früher gemacht hast. Und dann, also für mich war das dann schon so ein relativ starker Push in die Richtung, wer bin ich, was fotografiere ich denn jetzt eigentlich? Und ich weiß jetzt nicht, ob das nur wirklich mit der 40 zusammenhing oder ob das, hätte ich jetzt meine Frau 10 Jahre eher kennengelernt, ob das da auch schon passiert wäre.
Es ist ja auch eine Frage der Lebensphase und so. Und genau wie du sagst, wer weiß, wann das jetzt, an welchem Punkt irgendwie gegriffen hätte, weiß ich auch nicht. Aber guck mal, du standest sehr lange dafür, hübsche junge Frauen nackt auf dem Podest zu fotografieren und das sehr kunstvoll, aber vielleicht bin ich da auch komisch, aber ohne dass ich distanzlos sein möchte, ist es trotzdem, man nimmt ja Ästhetik wahr. Ein nackter Körper ist ein ästhetischer Anblick und als Fotograf immer nur von der Skulptur und so, das ist ja trotzdem sehr nah beieinander. Und dass man sich irgendwann im Verlauf des Lebens die Frage stellt, bin ich denn auch der die ganzen Damen und Herren nackt fotografiert oder bin ich vielleicht mit Frau und Kindern inzwischen der kontemplativ das Leben genießt und zurückschaut auf diese schöne Zeit, die ja auch ein Teil von mir ist. Und vielleicht kommen ja wieder Aspekte, also ich finde ja immer, man muss nichts komplett wegkicken. Ne? Also wir waren heute Morgen zum Frühstück bei meiner Ex-Freundin, die Farinas Trauzeugin ist, und es war ein total schöner Tag. Man muss nicht immer das von gestern komplett weglegen. Was spricht dagegen, dass du nächste Woche mal einen Aktauftrag annimmst und man dann doch nochmal ein Porträt fotografiert oder was auch immer, aber es ist für viele sehr schwer wahrzunehmen, okay, vielleicht steht mir was anderes jetzt viel besser. Also ich habe einen Herrn getroffen vor der OP war das ein Monat oder so. Da waren wir in der Nähe des Baldenersee oder am Baldenersee in so einem Naturschutzgebiet fotografieren. Die Kormorane haben gerade gebrütet. Und das war eine ganz interessante Situation. Da sprach mich jemand an, wie denn das Objektiv so sei. Der kannte mich nicht und wir hatten auch nicht irgendwie Thema Podcast oder irgendwas, sondern einfach nur das Objektiv. Und der erzählte mir, dass er ein Leben lang Porträts im Studio fotografiert hat. Und dann ist er mal lächelnd mitgegangen, als ihm jemand erzählt hat, es wäre so schön, die Natur zu fotografieren. Und er habe weinend bei irgendeinem Eisvogel gesessen und habe seitdem kein Porträt mehr fotografiert. Und die Geschichte war sehr, sehr schön, weil sie davon erzählte, dass das Leben sich halt verändert und man manchmal gar nicht merkt, was es für schöne andere Dinge gibt, die einen vielleicht noch mehr erreichen jetzt. Ich weiß nicht, ob der inzwischen vielleicht wieder Porträts gemacht hat. Kann ja sein. Aber ich finde gerade so schön, dass wir fotografisch oder nicht fotografisch gesprochen, vielleicht ist das, was wir die ganze Zeit suchen. Ich laber ja auch die ganze Zeit hier am heißen Brei, weil ich selber noch suche. Vielleicht meine ich das, diese stille Suche, die wir aber vielleicht mehr zulassen, und wenn wir so eine Antwort irgendwo spüren, dann greifen wir vielleicht mal hin. Also während wir natürlich in so einer wilden jungen Zeit uns nicht so gerne vom Weg abbringen lassen, ist es heute vielleicht ganz willkommen, wenn jemand mal mit einer neuen Idee kommt, weil in jungen Jahren hast du ständig neue Erlebnisse und Abenteuer und so, und mit Mitte, Ende 40, Anfang 50 ist vielleicht so, dass du ganz viel schon erlebt hast und ganz viel gelassen bist, und wenn dann einer kommt mit einer Idee von probier doch mal das, dann könntest du sagen, das kenne ich nicht oder habe ich früher schon mal gemacht, finde ich blöd oder was auch immer. Oder du kannst dich darauf einlassen und vielleicht feststellen, dass dein heutiges Ich sich mega darüber freut.
Ich überlege gerade, wie war das bei mir damals? Ich meine, ich habe mit der Aktfotografie angefangen, habe mich dann irgendwann Aktporträt hatte, habe dann irgendwann so den Fuß in der Tür gehabt und habe mich dann auch immer nur darüber definiert. So, und hab da quasi auch gar nichts anderes zugelassen. Also war wirklich so ein, ich habe ein Ziel vor Augen quasi und dem renne ich jetzt hinterher und das will ich erreichen, ohne rechts und links zu gucken. Und ich glaube schon, auch durch das Ändern der Lebensumstände hat sich halt dieses Ziel auch total verändert. Das war dann einfach kein Ziel mehr. Dann hatte ich keins. Ja, dann, wie das hier in den Notizen auch steht, dann fällst du halt in so ein Loch, so in diese Leere und fängst dann erstmal an zu suchen. Was habe ich denn gemacht? Wo war ich denn? Was wollte ich denn eigentlich immer? Und ich glaube schon, wenn ich jetzt wieder ein Aktfotos machen werden würde, also, wenn ich das jetzt irgendwann mal wieder machen würde, ich würde völlig andere Fotos machen, glaube ich. Ja, also ich glaube nicht, dass ich wieder jemanden auf den Podest stelle und da irgendwie sage, jetzt mach mal das und guck mal so, dass sich da auch die Art der Fotografie, glaube ich, weiterentwickelt oder völlig verändert hätte. Und ich bin sicher, ich hätte das damals nicht gekonnt.
Du sagst das so manchmal, du sagst manchmal, das hätte irgendwas mit mir zu tun. Bin ich mir gar nicht so sicher. Möchte ich auch immer, habe ich immer so einen Impuls. Ich meine, ist immer schön, das ist für mich auch ein Kompliment, aber will ich eigentlich wegschieben? Will ich mich eigentlich wehren? Weil ich glaube, dass es mehr eine Frage von Lebenserfahrung ist und so. Irgendwann zu merken, okay, vielleicht ändert sich auch was. Ne? Also du hast recht, ich habe jetzt, es hat durch die OP leider nicht funktioniert. Ich hatte eigentlich einen Workshop bei Romain Dion gebucht.
Genau.
Weil ich feststelle, dass ich in meiner Menschenfotografie ein wenig zu konkret auf das Unkonkrete gucke, ich kriege die Emotion nicht völlig entfesselt. Ich spüre das und ich gehe rein und ich genieße das und dann bleibe ich aber ein bisschen zu sehr in der Vernunftebene, was das Foto angeht.
Ja.
Und habe, wenn ich dann aber mit Farina zum Beispiel mal irgendwie fotografiert habe, ist schon hier und da mal geschafft, da rauszurutschen. Und wenn ich die Bilder von Romain Dion anschaue, habe ich das Gefühl, dass das so ein Schritt weiter ist. Ja, ich habe keine Antwort, weil ich konnte nicht auf den Workshop gehen. Liebe Grüße an der Stelle. Aber das ist so ein Punkt zum Beispiel, wo ich glaube, dass da sich was verändert. Und ich finde es total schön, dass sich bei dir was verändert. Und ich fände es unfassbar spannend, von dir jetzt mal neue Aktfotos zu sehen. Weil ich auch glaube, dass. Ja, ja, also nicht von mir aus.
Ich bin fett.
Ich kann dich auch gerne fotografieren, das ist jetzt, aber so war es nicht gemeint, aber wenn du möchtest, ich meine, wenn du jetzt nochmal ins Studio gehen würdest oder so, fände ich super spannend, wie du es jetzt, also die Frage ist immer, kann man sich befreien, ne? Das ist bei mir auch gerade mein Problem. Die Frage wäre, kämst du von dem alten Stil weg oder würdest du zurückrutschen oder würdest du es ganz anders machen? Das fände ich oberspannend.
Ja, ich meine, das, was man jetzt macht, das prägt dann ja irgendwie und ich glaube, so da ist es ja nicht, ich fotografiere jetzt Eisvögel oder ich fotografiere jetzt Menschen oder ich fotografiere jetzt Blaue Stunde, was ja technisch gesehen völlig verschiedene Dinge sind, sondern es ist ja jetzt hier eine Art und Weise, wie man ein Motiv fotografiert und das ist, glaube ich, Wurst, ob ich einen Mensch fotografiere oder einen Vogel oder eine Landschaft, sondern das ist ja der Bildstil und das, was du da reinlegst, ist ja völlig, sind völlig andere Perspektive oder also inhaltlich eine andere Perspektive. So. Und ich glaube nicht, dass ich da zurückrutschen werde. So, aber weil du gerade sagtest, dass du ein bisschen zurückweist, dass du was damit zu tun hast. Ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, wo man sich irgendwo selber sucht, wo man dann festgestellt hat, irgendwie bisher war das alles irgendwie ganz nett, aber eigentlich will ich das alles gar nicht mehr. Ich suche was anderes, ich weiß aber nicht was. Und wenn du dann niemanden hast oder wenn du dann nichts findest, sage ich mal so, was dich da abholt und dir wieder irgendwelche Aspekte und so einen Schubs gibt in eine bestimmte Richtung, wo du sagen kannst, okay, interessant, kann ich mitarbeiten und na, es funktioniert doch nicht oder ach Mensch, das ist ja wirklich cool und das ist ja so ähnlich, wie ich mir das gerade selber ausdenke und das hilft mir jetzt und entwickelt mich weiter. Also das sind ja so die Dinge, wenn man das nicht hat, glaube ich, dann wird es wieder schwierig. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass viele dann auch das Hobby Fotografie komplett sein lassen, weil sie halt an einem Punkt, wo sie sich halt verändern, irgendwie keinen Impuls kriegen, in welche Richtung sie das können. Und ich hatte jetzt das Glück quasi, dass ich dann deinen Podcast gehört habe und dass du dann Dinge gesagt hast, die in meiner Situation genau die richtigen waren, sage ich jetzt mal so. So, wo ich dann gedacht habe, okay, das nehme ich jetzt auf und das führt mich jetzt in eine Richtung, die für mich spannend ist und mit der ich halt irgendwie anfangen kann, auch wieder Spaß an der Fotografie zu haben. Und wenn dir das fehlt, so in meinem Fall warst du das, also es kann sein, dass das halt in einem anderen Fall was anderes ist oder irgendwie dann doch einer die Liebe zur Technik entdeckt oder sich eine neue Kamera kauft und darüber dann irgendwo hinkommt. Aber bei mir war es halt anders. So,
ich glaube schon, das dass nicht, das... ich habe das nicht so verstanden, als dass du vom Podcast-Falk sprichst. Ich dachte, du meinst unseren direkten Kontakt. Der Podcast-Falk hat ja genau dieses Ziel, bei Fotografie tut gut.
Genau.
Also wenn wir dich jetzt mal als meinen Hörer ansehen, dann ist das die schönste Geschichte für meinen Podcast, weil Fotografie tut gut. Sicherlich in Wellen, ne? Mal ganz intensiv und in wirklich viel Tiefe und mit dem Michael ja nochmal in einem ganz anderen Charakter, aber glaube ich auch trotzdem mit ähnlichen Gedanken. Das ist ja das größte Kompliment, was ich bekommen kann. Insofern nehme ich das dann jetzt an, danke. Ich dachte, du warst tatsächlich so in unseren Audios und in unseren Podcast-Aufnahmen hier bei Zwischenblende und Zeit und so. Da wäre ich mir nämlich nicht so sicher gewesen, aber klar.
Ne, da war ich dann schon wieder ein Stück weiter als damals.
Genau, ja, ja.
Genau, genau. Aber es ist trotzdem nochmal so ein Ding, dann auch sowas öffentlich zu besprechen und darüber zu reden und so, dass dann, weiß ich nicht, tausende Leute zuhören, das ist ja schon nochmal eine andere Sache.
Ja.
So, aber da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang so, du sitzt jetzt dort mit deiner Zahnlücke und wir sprechen und das ist halt, wie es ist. So, und ich habe diese Entwicklung durch und rede drüber und ist es halt, wie es ist. Weil wir sind ja wir und wir sind ja in dem Moment, wo du über irgendwas redest, auch die Summe der Entscheidungen, die wir vorher getroffen haben.
Das ist so. Und deswegen bin ich auch immer so sehr dafür, sich auch in der Welt der Fotografie was zu trauen. Ne? Also alles, was irgendwie mit, alles, was in meinem Leben als unmöglich wirkte auf den ersten Blick, war nachher super, wenn nicht sogar etwas, was mich weitergebracht hat. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen deeper rein. Oh Gott, kann ich das dir erzählen? Habe ich schon bei mir erzählt, ist egal. Ich hatte ja 2009 Hodenkrebs und ich habe jetzt vor tausenden von Leuten, damals schon im Krankenhaus, im Krankenhaus angestellt und hatte mit dem Pflegedirektor Kontakt und er fragte, was soll ich denn den Leuten sagen? Weil dann diverse Leute gefragt haben und so. Und ich sage, sagen Sie, wie es ist. Und da war er erst von geschockt, dann habe ich ihn immer gebeten, das zu tun. Dann hat er es getan und ich habe nur positive Rückmeldungen deswegen bekommen, weil sie es so gut fanden, dass ich es gesagt habe. Und es kamen diverse Menschen an, denen ich damit nur mit dieser kleinen Aussage Mut gemacht habe, dass sie ihr eigenes kleines Geheimnis vielleicht gar nicht so laut verstecken müssen. Und das gab es ein paar Mal. Ne, wir können es dann weiterziehen. Wenn ich das dann irgendwann hier so alles geheilt habe, dann ist Januar, ja, und dann habe ich ja immer noch eine Zahnlücke. Also drei genau genommen. Und die sind sehr breit. Implantate. Klippt man da was rein? Keine Ahnung. Mit 20 hätte ich gedacht, das ist aber alte Leute-Kram jetzt hier, ne? Weil Zahnersatz und so.
Ja, ja.
Habe ich ja keine Wahl. So, ne? Ja, jetzt habe ich dieser Tage, das erste Mal bin ich ein paar Tage her, für eine Stunde auf den Geburtstag meiner Schwiegermutter gefahren. Mehr ging nicht, aber ich wollte wenigstens kurz Hallo sagen, eine Blume übergeben und mich wieder gefahren. Und da standen dann drei Leute vor mir, die sich dann geöffnet haben. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Zwei von denen gar nicht in dem Alter, die hatten dritte Zähne. Und heutzutage hast du ja so mit Clip und dann sind zwei Implantate und dann sind die so reingeklippt und dann ist es gar nicht irgendwie wie früher mit Corrigatab, sondern ein ganz anderes System und so. Hätte ich niemals gedacht. Und solange diese Themen Tabus sind, sind sie für Menschen schmerzhaft. Und immer, wenn man aber aus diesem Tabu rausrutscht, finden die Leute das gut. Und das ist in der Fotografie, glaube ich, auch so, zumindest erlebe ich das so, wenn sich jemand richtig was traut oder traut, zu sich zu stehen und das dazu schreibt vielleicht sogar noch, dann gibt es eigentlich, auch wenn es für immer die blaue Stunde ist, ne, um das jetzt nochmal kurz ein bisschen zu entschärfen, gibt es eigentlich nur Applaus, weil die Menschen immer so ein bisschen neidisch sind, so ein bisschen sich, wenn sie sich für andere freuen können, freuen, wenn jemand das tut, was eher original ist. So.
Naja, klar, deswegen, und so auch dieses Bewusstsein dann zu haben, ich mache jetzt was anderes als alle anderen, ich sage das lieber nicht, weil dann wäre ich ausgelacht oder so. Ist ja Quatsch. So, und ich
mein, ja, aber auch, wenn ich meine Fotografie liebe, ich liebe den Moment zu fotografieren. Meine Bilder sind aber, zumindest fühlt sich das dann so an, vielleicht nicht so schön wie die von anderen.
Genau.
Dass ich da vielleicht einen falschen Vergleichsraum habe und so, ist eine andere Frage. Aber ich fühle mich danach. Wenn ich jetzt gerade in die Kamera gucke, bin ich auch nicht so schön wie vorher oder wie andere, weil ich habe da unten diese Zahnlücke. Aber wenn ich es trotzdem tue und meine Fotos ins Internet stelle und sie nach außen trage, dann finde ich genug andere Gleichgesinnte, die vielleicht auch nicht die Helden sind und vielleicht auch nicht als Joel Meyerowitz, solche Namen sind ganz schwer, merke ich gerade, ihr wisst, wen ich meine, in die Geschichte eingehen werden. Aber sie haben eine schöne Zeit mit der Fotografie gehabt. Und ich glaube, das ist das, was mit Authentizität gemeint sein könnte, dass man dazu steht, was man fotografiert, was man mag und ob man mit 18 im Wald sitzt und einen Eisvogel fotografiert, was früher den alten Leuten zugeschrieben wurde, oder ob man mit 55 nochmal anfängt, irgendeine ganz wilde, keine Ahnung, Motorsportfotografie zu beginnen oder wegzugehen von seinen Porträts ab in den Wald. Das ist halt die schöne Einladung, die da drin liegt, finde ich.
Jetzt weiß ich auch wieder, an wen du mich erinnerst.
Mit meiner Zahnlücke.
Genau, an den Dustin von Stranger Things.
Was?
Diesen sympathischen kleinen Knopf, der so eine schöne Aussprache hat.
Ja, genau.
Die ganze Zeit gegrübelt.
Ja.
An wen erinnerst du mich?
Ja, und genau. Aber das ist ja der Punkt. Wenn du dir Stranger Things anguckst und bist ein gesunder Typ und dann sagt dir einer, du läufst jetzt ein halbes Jahr so rum, da musst du die Kurve erstmal kriegen. Das ist so. Und da siehst du aber ran, du hast gerade ganz sympathischer Typ. Wie viele Leute da? Also ich habe, weil es mich überhaupt nicht interessiert, Sprachfehler noch nie als Problem wahrgenommen. Ob jemand lispelt oder was auch immer. Ich nehme jetzt aber wahr, wie vielen Menschen das ein Problem ist. Ich sehe so viele irritierte Gesichter, das ist der Wahnsinn. Und aber das ist nicht das Thema.
Nee. Genau. Aber was ich wie gesagt spannend finde, auch gerade wenn man so an so ein, also so bestimmte Altersgrenzen irgendwie erreicht und dann denkt, boah, jetzt bin ich so und so alt und dann endet, was hat sich denn geändert und welche Rolle habe ich denn jetzt? Und früher die 50-Jährigen, das waren halt wirklich alte Knacker irgendwie in ihrem Schrebergarten und mit ihrem Bierchen und Bierbauch und ne, wie man so dieses Klischee im Hinterkopf hat und jetzt ist man selber so alt und wie fühlt man sich denn da? So, das ist ja schon so ein. Man fängt dann an, drüber nachzudenken, über sich, über was macht man, was hat man geschafft, was will man, was wollte man, hat man das alles erreicht und so. Und das stand ja irgendwo, glaube ich, auch in diese Story drin, so dieses Bewusstwerden ist, glaube ich, das Spannende. Also nicht dieses
was hat Neuanfang. Man aufgeschoben, fand ich spannend.
Genau, so, was habe ich denn nicht gemacht, was will ich vielleicht noch machen? Vielleicht kaufen sich die Leute deswegen dann eine Harley, wenn sie so alt sind.
Ja, dieses Thema Midlife Crisis finde ich ganz traurig, dass das. Na klar, Leica. guck dir an, wie viele Leute. Ja,
hast du dich auch eine geholt?
Ja, klar, aber es ist ja egal. Wenn eine Frau mit Mitte 50 anfängt, also es ist jetzt schon ein bisschen, es ist so üblich inzwischen, dass der Vergleich nicht mehr so stimmt. Wenn wir 5 oder 10 Jahre zurückdenken, dann hast du die Nachbarn gehabt, wenn dann die Frau mit Mitte 50 mit ihren Yogamatten losgezogen ist, guck mal, jetzt kommt sie in Midlife-Crisis, muss sie Yoga machen. Dann hat sich der Mann einen Porsche 911 gekauft. So, und um Gottes Willen, Leute, macht das doch, ja? Macht doch um Himmels Willen diese Dinge, die euch dann wahr werden. Seit ein paar Jahren spare ich jetzt auf eine schöne Uhr. So, nicht viel, aber immer so, egal wie schlecht es uns geht, da gehen wir nicht ran. Immer ein bisschen Geld beiseite. So, jetzt habe ich gemerkt, ich spare nicht noch 6 Jahre, ich werde jetzt die Tage mal zuschlagen, weil Gebrauch kann man ja auch kaufen. So, und dann habe ich jetzt wahrscheinlich auch bald so eine Midlife-Crisis-Uhr. So, und ob das eine Uhr ist oder eine Leica-Kamera oder ein Porsche oder der Wunsch, mal nach Island zu fliegen zum Fotografieren oder unsere ganzen Freunde der Street-Fotografie mal in New York zu fotografieren. Meistens ist ja auch so, oder häufig, nicht meistens, dass wir mit 50, mit 55 vielleicht dann doch mal ein bisschen Geld beiseite geschafft haben. Entweder, weil wir gut verdient haben oder weil wir jetzt im Podcast einen Tag nach dem 50. Geburtstag gemerkt haben, ich habe so einen Wunsch, ich spare mal ein paar Jahre. Vielleicht fliegt der Lars auch in 5 Jahren nach New York, weil er heute das Sparen begonnen hat oder so. Das sind ja alles so Punkte, die mit Paaren 20 meistens nicht gehen. Ne, mit Paaren 20 ist es ja fast, es ist jetzt Stereotyp, ne? Aber es gibt soziale Medien, wo es fast normal ist, sich von Bugatti zu stellen, 3 Rolex im Armband zu haben und so. Das ist ja eben nicht so normal. Ja, und wenn wir dann sehen, dass wir in ein gewisses Alter kommen, können uns dann mal so Dinge, die wir uns ein Leben lang mit Begeisterung angeschaut haben, mal leisten. Ja, warum denn nicht? Genau. Ja, das ist, also ich finde nicht, dass das Midlife-Crisis ist, sondern so ein Midlife-Bewusstwerden. So ein,
genau.
Ist ja so eine Leica, ich würde die echt gern mal haben. Und ob man die jetzt gebraucht und so zerballert oder neu kauft, das ist ja, das entscheidet das eigene Konto. Aber eigentlich ist dieses sich bewusst werden, ob das jetzt technisch ist, leidenschaftlich, fotografisch, eigentlich ist es was sehr, sehr Schönes.
Genau,
finde ich. Wildlife-Fotografie. Ein Leben lang träumen die Menschen von tollen Objektiven. Vielleicht gebraucht oder neu, kommt jemand zwischen 45 und 55 in die Situation, plötzlich sich dann doch so ein, weiß ich auch nicht, 500 mm Blende 2.8 zu kaufen oder so. Gibt's das? 502, ich glaube 504, ne? Ist ja völlig egal.
Du bist der Technikfreak von uns beiden.
Naja, das bin ich ganz bestimmt. Jetzt lacht halb Deutschland.
Also im Vergleich zu mir hast du deutlich mehr Ahnung.
Ja, aber und jetzt rennen alle los so und Ding, kaufen sich Kram und machen Anfragen für Fotografie und so. Aber go for it, ja. Finde ich wertvoll.
Genau. Nee, von daher, ich fand das mal interessant, auch jetzt über die Story von dir dann da nochmal den Schubs zu kriegen, da irgendwie selber nochmal zu überlegen. Dann auch gerade mit der Situation jetzt hoch, du hast jetzt Geburtstag gehabt. Ja, so bin ich ganz sprachlos.
Ja, Punkt, ich muss erstmal wieder lernen, auf Punkt irgendwie Podcast zu machen, weil da hätte ich jetzt noch 3 Stunden mit dir drüber sprechen können. Aber ja, ich jetzt noch einen Monat eine Pause. Ich merke aber auch, jetzt ist langsam gut. Wie lange haben wir denn schon?
Fast 50 Minuten.
Ah ja, guck mal. Dann haben wir jetzt schon mal die natürliche Grenze erreicht, wahrscheinlich fürs Erste.
Genau.
Dann. Vielen lieben Dank. Ich weiß ehrlicherweise gerade nicht, wie gut das anhörbar war. Und damit meine ich gar nicht meinen Sprachfehler. Aber ich fand das Thema persönlich sehr, sehr spannend. Danke fürs Motivieren, weil dafür habe ich es eigentlich nicht geteilt, aber fand ich gut.
Und Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, schön wieder bei euch zu sein. Wir hören uns wieder öfter jetzt.
Genau, und du kochst dir mal einen Kamillentee.
Yes.
Yes. Okay. Dann, ihr Lieben, habt noch einen wunderschönen Mittwoch und wir hören uns dann am Sonntag, lieber Falk, mit einer Hörerfrage.
Jawohl, freue ich mich drauf. Ciao, ciao.
Genau. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.